Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert einen Vortrag der Philosophin Prof. Dr. Eva Schürmann von der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Thema: Das Hybride und das Imaginäre. Über die sogenannte Krise der Repräsentation im malerischen Werk von René Magritte unter besonderer Berücksichtigung der Verfahrensweisen der Einbildungskraft. Vom 26. April 2016.
Ja, herzlichen Dank, Karin, für die freundliche Einladung und ausführliche Vorstellung und danke für Ihr Interesse an meinem heutigen Vortrag. Der Text geht in der Tat auf eine frühe Publikation eigentlich ausschließlich zu einem einzigen Bild von René Magritte zurück. Aber Karin meinte, das passt durchaus sowohl in diese Vorlesungsreihe, die Sie bis jetzt hatten, als auch in das Konzept der Ausstellung. Wo es nicht passt, denke ich, können wir versuchen, das gemeinsam in der Diskussion zu erarbeiten. Denn in der Tat, die Begriffe Hybride, der hybride Körper, beziehungsweise wie der Titel auch lautet, das Hybride und das Imaginäre, sollen die systematischen Gesichtspunkte sein, unter denen ich das Bild, das ich Ihnen mitgebracht habe, ein bisschen auch theoretisch und philosophisch mit Ihnen ventilieren will. Frau Vandenberg hat ja schon gesagt, dass das gerade so eine Art Arbeitsprinzip von mir ist, sozusagen philosophisch von der Kunst zu lernen oder vom anschaulichen Phänomen etwas zu lernen, womit dann aber in theoretischer Hinsicht weitergearbeitet wird. Und was mich theoretisch interessieren wird heute Abend, ist der Begriff der Repräsentation. Denn in der Tat, Magritte ist wahrscheinlich wie kaum ein anderer, mindestens dieser Zeit, ein philosophierender Maler, ein theoretisierender Maler, ein Maler, der auch von seiner Malerei selbst gesagt hat, dass sie eine Form des Denkens für ihn sei, dass er damit philosophische Probleme thematisiere und das Problem der Repräsentation, also der stellvertretenden Darstellung und Vorstellung von Wirklichkeit in symbolischen Zeichensystemen, seien sie sprachlich oder bildlich, ist sozusagen, diesem Problem gilt seine lebenslange Suche. Und das könnte man dann also auch an anderen Bildern von Magritte wahrscheinlich besprechen, das ist richtig. Aber ich habe heute eins mitgebracht, das in besonderer Beziehung steht zu dem Pygmalion-Mythos, den Sie möglicherweise nur aus der antiken Mythologie kennen. Also Pygmalion, ein Bildhauer, der sich in sein Geschöpf, eine Skulptur verliebt. Wie es mit dieser Geschichte weitergeht, es gibt natürlich auch verschiedene Versionen davon bei Ovid und anderen, werde ich im Laufe des Vortrags darlegen können. Aber diese Idee, also der Mythos von Pygmalion, steht bei diesem Bild im Hintergrund. Und was das mit Repräsentation zu tun hat, das möchte ich heute Abend mit Ihnen besprechen. Ein Mann malt eine Frau. Der Mann ist adrett und korrekt gekleidet. Er trägt einen knapp sitzenden Anzug und Krawatte. Die Frau ist nackt, denn der Maler ist gerade dabei, sie zu malen. Die Erschaffung Evas durch den Malergott ist eine ernste Angelegenheit. Beide, der malende Mann und die gemalte Frau, sind nicht eben lebhaft und begeistert bei der Sache, sondern wirken ernst und stumm. Das Bild, das den Titel trägt, Tentative de l'impossible, also Versuch des Unmöglichen, 1,16 Meter groß, hoch ist, 81 cm breit, wurde im Herbst 1928 gemalt und befindet sich heute im Besitz der Galerie Easy Bracco in Brüssel. Die Figuren sind völlig plausibel im Bildraum verankert, wenn Sie auf den Fußboden etwa schauen und auf den Schatten, den sie werfen. Sie stehen im schönsten Kontrapost auf einem überzeugend gemalten Dielenfußboden und haben die richtigen Proportionen im Verhältnis zueinander und zu ihrer Umgebung. Die Holzvertäfelung an der Wand und der Fußboden dienen der Klärung widerspruchsfreier Raum- und Größenverhältnisse. Es sind entscheidende Maßnahmen, denn sie verbieten es, die gemalte Frau als Bild an der Wand, als eine auf die Wand gemalte Figur zu deuten. Vielmehr nimmt die Frau denselben Bildraum ein wie der Mann. Wäre sie ein Modell und malte er auf eine Leinwand, hätte das Bild wenig Beunruhigendes. So aber fehlt der Frau zu einem Bild etwas, das ein Bild ausmacht, nämlich ein garantierter, fixierbarer Unterschied zur außerbildlichen Welt. Zu einer Frau fehlt es ihr aber nicht weniger, denn dass sie gemalt ist und sich in ihrer Gemaltheit vom malenden Mann unterscheiden soll, sieht man daran, dass letzterer soeben dabei ist, ihren fragmentarischen Arm fertig zu malen. Wir sehen also weder eine richtige Frau noch ein richtiges Bild. Die Zeichen spielen verrückt. Ein Bild ohne Bildträger und Bildrahmen, das heißt ohne eine Grenze, die den Unterschied und die Unterscheidbarkeit von bildinterner und bildexterner Welt garantiert, ist ein merkwürdiges Phänomen. Unter den Bedingungen höchstmöglicher Wiedererkennbarkeit und Normalitätssuggestion, nicht? Also es wird ja nur unterstellt, dass das so ein ganz normaler Mann, der eine ganz normale Frau malt, sei. Also unter diesen Bedingungen, bei aller Ähnlichkeit der Zeichen mit dem, was die Zeichen repräsentieren, ist das Dargestellte doch wesentlich unmöglich. Unmöglich ist die Realwerdung des Bildes, wie auch die Bildwerdung der Realität. Unmöglich ist es, Kunst ins Leben zu verwandeln. Wie jedes Werk von Magritte ist auch dieses eine Erörterung und Infragestellung der Möglichkeiten bildlicher Repräsentation. Ja, Bildlichkeit überhaupt. Es ist ein Bild nicht nur über das, was es zeigt, sondern darüber, was zeigen ist, beziehungsweise welche Probleme es aufwirft. Insofern eine Selbstreflexion der Malerei. Was macht man, wenn man malt? Was macht man, wenn man malend etwas zeigt? Was macht man, wenn man malend so tut, als sei die gemalte Sache wirklich? Ja, man repräsentiert dann etwas, was aber normalerweise den Unterschied zwischen Zeichen und Bezeichnetem säuberlich wahrt und nicht unterwandert, wie Magritte das immer wieder versucht. Magritte erlaubt uns mit keinem seiner Bilder, das Gemalte für die Sache selbst zu nehmen. Stets problematisiert er die Repräsentations- und Referenzfrage. Das unterscheide ich jetzt nicht so genau. Also was das Bild repräsentiert, eine Frau ist natürlich in dem Sinne auch der Referent der Darstellung. Aber das können wir vielleicht im Moment mal auf sich beruhen lassen. Bei aller Evidenz der Malweise ist niemals evident, was eigentlich der Fall ist. Bei aller schematischen und zeichenhaften Art der Malerei ist das Dargestellte doch hochkompliziert. Insofern sind seine Bilder systematische Kommentare eines philosophischen Problems. Sie fragen nach unseren Wirklichkeitsbildern und der Bildhaftigkeit der Welt. Sie befragen die Bilder nach dem, was sie bezeichnen und die Zeichen nach dem, was sie bedeuten. Und sie bieten neue Optiken aus ungewohnten Perspektiven an. Wer über Repräsentationen in Sprache, Denken und Bild nachdenkt, fragt nach einer Relation von Repräsentierendem, Repräsentiertem und einem Medium dazwischen. Ja, also je nachdem, Repräsentation ist ein extrem schwammiger Begriff, der in vielen Theoriekontexten eine Rolle spielt und je nachdem, welchen Referenzautor man da jetzt auch aufruft, ja, wird man von einer anders konzipierten Relation sprechen müssen. Aber was man hat bei einer Repräsentation ist doch eben das Repräsentierte, ein Repräsentierendes, ja, und ein Medium, sei es Sprache oder Bild oder aber auch Wahrnehmung und Vorstellung, also die gewissermaßen auch, also Repräsentation ist, darüber sollten wir vielleicht am Schluss nochmal sprechen, auch eine Art Bewusstseinsleistung, kognitionswissenschaftlich untersucht und so weiter, die darin besteht, dass ein Bewusstsein sich etwas vergegenwärtigt, etwas Abwesendes vergegenwärtigt, ja, in Vorstellung oder Wahrnehmung. Ausgehend von einer solchen Relation zwischen Bewusstsein und Gegenstand begreift man in vielen Theorien das Symbolsystem, also die Sprache normalerweise dazwischen, als ein vermittelndes Drittes. Dabei können aber kein vorgängiges Gegebensein der Relator vorausgesetzt werden. Also die Idee ist, dass das, was durch ein Medium hindurch repräsentiert wird, in gewisser Hinsicht auch dadurch erst erzeugt wird und kein außerhalb der Repräsentation eigentlich gar nicht vorkommt. Aber eben auch wenn man diesen bewusstseinstheoretischen Begriff von Repräsentation zugrunde legt, dann wären eben auch Vorgänge wie Wahrnehmen oder Vorstellen eigene Vermittlungsdimensionen, die eine Art Milieu bilden, ja, in dem Repräsentation die Tätigkeit bezeichnet, sich etwas zu vergegenwärtigen. Ja? Also ganz allgemeiner Nenner ist auch, Repräsentationen sind, finden da statt, wo Abwesendes vergegenwärtigt wird. Durch Zeichen, durch Bilder, durch Sprache, also Wörter, auch Sätze sind in gewisser Hinsicht Repräsentationen. Ja? Und die sind nicht da, aber werden eben stellvertretend vergegenwärtigt dargestellt. Diesem weiten Repräsentationsbegriff zufolge sind also ebenso Vorstellungs- wie Wahrnehmungsbilder, Repräsentation, Darstellungen, die etwas zeigen, sichtbar machen oder verkörpern. Und mit seiner lebenslangen Auslotung der Frage nach den Möglichkeiten und natürlich auch Tücken der Repräsentation problematisiert Magritte, so meine These, das Verhältnis von Darstellung und Vorstellung. Ja? Also eine interessante Weise von Darstellung zu denken darin besteht, darauf zu gucken, welche Imagos, welche Vorstellungsbilder Darstellungen zeigen. Und das hat hier eben sehr viel mit dem Pygmalion-Mythos zu tun, ja? Mit der Idee eines sozusagen lebendigen Kunstwerkes, einer Überwindung der Differenz zwischen Bild und Wirklichkeit, Kunst und Leben. Und was ich zeigen möchte, ist, dass es so eine Hybridform von Vorstellung und Darstellung ist, die Magritte versucht in der Repräsentation einzufangen. Die ungeheure Behauptung des hier besprochenen Gemäldes liegt in der Unterstellung, man könne auf ein Tableau, jetzt im Sinne, Husserl hat diese Unterscheidung stark ventiliert, Tableau ist das materielle Trägermedium, Image ist das, was sozusagen unter den Bedingungen dieses Mediums erscheint, das Bildphänomen nur als sich zeigendes Phänomen, unabhängig vom Bildobjekt. Ja? Und Magritte unterstellt, tut nun so, als könne man auf ein Tableau, auf ein materielles Trägermedium verzichten und eine Image, also die bildliche Erscheinung, an sich selbst wirklich werden lassen. Üblicherweise sieht man davon ab, dass eine farbig bemalte Leinwand im Falle von gegenständlicher Malerei nur so tut, als sei sie eine Frau, eine Landschaft oder ein Raum. Man muss davon absehen, um sozusagen im Bildbewusstsein das Spiel mitzuspielen. Man sieht gewissermaßen durch das Tableau hindurch auf die Image, also durch den materiellen Träger auf die Erscheinung. Magritte aber unterminiert solches Vorgehen durch seine bildbefragende Verfahrensweise. Das Bild ist alles, was es zeigt, auf artikulierte Weise nicht. Es ist keine Frau, kein Modell, kein Bild, aber es ist dieses Nicht auf eine denkwürdige Weise. Es ist kein unspezifisches Nicht, also nicht überhaupt nicht, sondern bestimmte Negation. Die Negation wird zu einer graduell steigerbaren Dimension. Die dargestellte Frau ist nicht gänzlich keine Frau, aber sie ist auch nicht gänzlich Bild. Das Gemälde ist die Negation dessen, was es zeigt und dessen, was es ist, indem es die Differenz an die Stelle der Identität setzt. Es ist nicht, was es zu sein scheint, aber es ist eine Hybridisierung aus Differentem. Körper und Bild, Kunst und Natur, Vorstellung und Darstellung, Bild und Wirklichkeit. Nach eigenen Aussagen denkt Magritte mit den Mitteln der Malerei, bedient sich der Malerei als eines Mediums im werkzeughaften, nicht in diesem milieuhaften Sinne, sondern im werkzeughaften Sinne und gebraucht sie also als Mittel zur nichtsprachlichen Formulierung seiner Gedanken. Die bildliche Artikulation hat mehr Möglichkeiten der Vieldeutigkeit als die Sprache. Will man sie sprachlich nachvollziehen, gerät man notwendig ins Stocken. Insofern befindet sich die Bildbeschreibung hier in einer misslichen Lage. Und doch ist erst sie es, die den schwindelerregenden Abgrund jener Differenzverhältnisse und Hybridformen, die das Bild aufdeckt, zur Sprache bringt. Am Ende eines Reflexionsprozesses weiß man genauer, was es nicht ist. Man weiß Bescheid über die Unterschiede, hat Klarheit gewonnen über das Unklare sozusagen. Ce tableau, schreibt deshalb Bernard Macadé in seiner Studie des Bildes, ne représenterait ni une femme en train d'être représentée, ni un peintre occupé à représenter une femme, ni un tableau représentant un peintre représentant une femme, ni un tableau représentant une femme. Was das Bild, Zitat Ende, was das Bild ist, besteht in solchen Negationen oder eben Hybridformen. Die scheinbare Normalität suggeriert Wahrscheinlichkeit und Plausibilität. Sie zeigt das in mehrfacher Hinsicht Unmögliche. Während der Titel von Magrits Bildern sonst häufig mit Irritationen arbeitet, also er dann so Titel nimmt, die gar nichts mit dem zu sehen, mit dem Sichtbaren zu tun haben, vielleicht so Art poetische Kontrapunkte sind oder Kontraste setzen, ist dieser Bildtitel hier eher beschreibend und erläuternd. Tentative de l'impossible konstatiert aber nicht allein, dass es eben unmöglich ist, in die Wirklichkeit hineinzumalen, sondern besagt vor allem, es ist unmöglich, die Differenz von Kunst und Leben aufzuheben. Insofern könnte man das Bild als Problematisierung des Verhältnisses von Ethik und Ästhetik auffassen. Hinter dem Traum vom lebendig gewordenen Kunstwerk, das das absolute Kunstwerk wäre und das in der Geschichte der Malerei eine Art Leitimago war, eine Zielvorstellung, ein absolutes Kunstwerk zu machen, verbirgt sich die Bild die vielbeschworene Vorstellung einer existenziellen Ethik und Ästhetik oder einer, man könnte vielleicht auch, also Kant hat ja das Ethische und das Ästhetische über die Begriffe das Gute und das Schöne getrennt. Ja? Ethik, als die Sphäre, da fragen wir nach dem Guten, nach dem, was wir tun sollen. Im Ästhetischen fragen wir, selbst unter Bedingungen der nicht mehr schönen Künste, doch nach dem Schönen als Leitbegriff oder so. Und die Frage war immer schon, ja, sind diese Disziplinen sozusagen strikt getrennt? Das Schöne muss nicht gut sein und das Gute nicht schön, die haben nichts mit, wären Kategorienfehler sozusagen, das eine mit dem anderen verknüpfen zu wollen. Ja. Gleichzeitig reden wir aber auch von schönen Umgangsformen, von einem schönen Abend oder so und meinen damit ethische Dimensionen oder Qualitäten über rein ästhetische Formfragen hinaus. Und deswegen gibt es eben auch so eine Zielvorstellung der Annäherung von Ethik und Ästhetik beziehungsweise von Schönheit und vom Schönen und vom Guten in der abendländischen Ideengeschichte, die hier am Horizont mitspielt. Das absolute Kunstwerk wäre nicht mehr reine Kunst, sondern realisiertes Ideal. Idealität aber hat die Eigenschaft, unerreichbar zu sein und dem schmerzhaft erlittenen Unterschied von Idealität und Realität entspricht oft auch die Differenz des Erträumten und Verwirklichten, also dessen, was Pygmalion oder auch der Maler dieses Bildes sich träumen mag und dem, was er verwirklichen kann. Denn schließlich ist es auch unmöglich, sich seine Traumfrau zu malen und das bedeutet, sich das Leben nicht erträumen zu können. Einer, der das Unmögliche dann eben doch geschafft hat, allerdings nur vermittels göttlicher Intervention, ja, war Pygmalion. Venus selbst kommt ihm zu Hilfe und haucht seiner Kunstfrau Leben ein. Die ideale Skulptur, also das ist eine Version von Jean Jérôme aus dem Jahre 1865. Die ideale Skulptur wird eine wirkliche Frau, mit der Pygmalion leben kann und von der er sogar eine Tochter bekommt. Leider sind die Zeiten, in denen die Götter derart helfend eingreifen, heute vorbei. Insofern ist Magrits Antwort auch eine moderne Antwort auf den antiken Traum der Verwirklichung des Ideals durch oder im absoluten Kunstwerk. Ja? Der Mythos ist zunächst in Ovids 10. Buch der Metamorphosen überliefert. Es gibt aber verschiedene Varianten davon. Und eine moderne Variante geht auf Balzac zurück, das heißt auf den Romancier des 19. Jahrhunderts. Ja. Der hat eine Novelle geschrieben, die heißt Le Chef-d'œuvre inconnu, das unbekannte Meisterwerk. Das ist eine Novelle. Und dort greift er die Pygmalion-Thematik auf, indem er von einem Maler berichtet, der Fraenhofer heißt. Der von Balzac erfundene Maler Fraenhofer erzählt die Geschichte von Pygmalion als einen zum Scheitern verdammten Versuch der Überschreitung der Differenz von Ethik und Ästhetik. Fraenhofer ist die Novelle spielt in Poussins Zeiten, also im frühen 17. Jahrhundert, 1612. Frenhofer ist ein Meister seines Fachs, arbeitet 10 Jahre lang an der Schaffung eines formvollendeten Frauenbildnisses. Und zwei seiner Malerkollegen, der junge Poussin, also der historische Poussin, und Porbus, drängen ihn, ihnen sein absolutes Meisterwerk zu zeigen. Er aber lehnt ab. Erstens, weil seine Schöpfung inzwischen in seiner Vorstellung seine imaginäre Gefährtin ist. Und zweitens, seine Gefährtin ist, Zitat Balzac, eine Frau, mit der ich weine, lache, plaudere und denke. Zitat Ende. Andererseits aber auch, weil er den Eindruck hat, sein Werk vervollkommen zu müssen. Also dieses Streben nach dem absoluten Meisterwerk lässt den Maler Frenhofer unablässig an einem Gemälde arbeiten, das er Poussin und Porpus noch nicht zeigt. Gestern Abend, Zitat Balzac nochmal, gestern Abend glaubte ich noch, es sei fertig, heute Morgen erkannte ich meinen Irrtum. Zitat Ende. Was ihn schließlich doch bewegt, seine Schöpfung den Blicken der anderen zu enthüllen, ist Poussins Angebot, ihm im Gegenzug dessen eigene Geliebte, also wirkliche Frau, Gillette, zu zeigen, damit man die Naturschönheit mit der Kunstschönheit vergleichen könne. Aber der Tausch der Bilder kommt einem Tausch von Frauen gleich. Man tauscht die Frau als Bild gegen das Bild der Frau. Zwar tauscht man sie als das Kostbarste, was man hat. Zwar ist man ein Liebender auf der Suche nach dem Ideal. Durchaus tauscht man sie, weil man bereit ist, einen hohen Preis für ein hohes Ziel zu zahlen. Aber es hilft nichts. Man benimmt sich damit eben doch wie ein Sklavenhändler. Man tauscht die lebendige Frau gegen die gemalte Frau, das Leben gegen die Kunst, um darüber am Ende beide zu verlieren. Denn die Geschichte geht so weiter, dass Gillette aufhört, Poussin zu lieben, da sie, Zitat, argwöhnte, er sei weniger ehrenvoll als früher. Zitat Ende. Und Catherine Lescaut, das ist Frenhofers vollkommenes Frauenbildnis, entpuppt sich als eine viel zu oft übermalte Leinwand. Eine Mauer aus Malerei, auf der nur noch ein Fuß, formvollendet, aber fragmentarisch, das ehemals großartige Bildnis erahnen lässt. Frenhofer halluziniert also sein Ideal hinter dieser Muraille de Peinture. Es gibt gar kein absolutes Meisterwerk. Hans Belting, der Balzacs vieldeutige Novelle in seiner Untersuchung moderner Kunstmythen besprochen hat, betont, Balzac verabschiede die Vorstellung eines absoluten Kunstwerkes und erteile sowohl dem antiken Ideal als auch der idealistischen Forderung nach Naturnachahmung eine deutliche Absage. Hier interessiert aber vor allem die Absage, die er dem Traum der Aufführung der Differenz von Kunst und Leben erteilt. Denn die Arbeit an dieser Aufhebung führt in den Ruin. Frenhofer wie Poussin scheitern an der Unvereinbarkeit ihrer Eigenschaften und Interessen als Maler und Männer, als ästhetisch arbeitende und ethisch zur Verantwortung zu ziehende Subjekte. Als Mann malt Frenhofer sich seine Geliebte, weil er eine Frau will, die ihm ewig treu bleibt und für die er gleichzeitig Vater, Liebhaber, Gott sein kann. Das war ein Zitat. Als Künstler strebt er nach Perfektion im Sinne einer Verlebendigung seiner Kunst. In beiden Fällen konkurriert er mit Gott und will das Unmögliche, in der Nachahmung der Natur und in der Absolutheit der Liebe. Weder ist die Dreieinigkeit von Vaterschaft, Liebhaberschaft und Göttlichkeit im Verhältnis zu einer wirklichen Frau möglich, noch ist der Wettkampf mit der Natur zu gewinnen. Zitat, die Sonne, die göttliche Malerei des Weltalls, bleibt selbst vom Gott der Malerei unerreicht. Zitat Ende. Poussin aber ergeht es unterdessen nicht besser. Frenhofer zögert sein Werk, dem Blick des jungen Mannes auszusetzen. Als er es dennoch tut, fällt die Liebe dem Malerblick, die Kunst dem Männerblick zum Opfer. In chiastischer Überkreuzung konfligieren hier also miteinander die Sphären des Ethischen und des Ästhetischen, des Lebens und der Kunst. Dreh- und Angelpunkt dieser Überkreuzung, ja, dieser Verbindung, ist der Blick. Der Blick, mal begehrend, mal als connoisseurhafter Kunstkennerblick, ja, ist das Medium der Begegnung von Ich und Welt, Werk und Selbst mit allen Gefährdungen und Unverfügbarkeiten, die dieser Begegnung zu eigen sind. Theoretisch könnte der Blick natürlich auch das Medium eines Übergangs über die Differenz zwischen Subjekt und Objekt sein, aber nur dann, wenn er das Erschaute sein und gelten ließe, nicht wenn es ein taxierender, vergleichender, beurteilender Blick ist. Also es gibt ja in der Philosophiegeschichte verschiedene Blicktheorien und wir finden bei dem französischen Phänomenologen Levinas zum Beispiel die Idee, dass ein Gesicht, ein Antlitz erblicken niemals in der Weise Objekt sehen sein kann, wie Tische und Stühle erblicken oder so, ja, weil man natürlich gleichzeitig erblickt wird, weil ein Blick Adressatcharakter hat, weil damit eine Art ethischer Anspruch oder Ansprache oder Aufforderung verbunden ist. Das ist sicherlich auch eine hochinteressante Blicktheorie, aber hier wäre dann, also in dieser Novelle, ist das Ruinöse eher ein Blick im Sinne von Sartre. Sartre hat in einem Kapitel seines großen Werkes Das Sein und das Nichts den Blick als Verdikt, als Urteil über das Erblickte beschrieben, theoretisch zugespitzt formuliert und gesagt, wenn wir uns gegenseitig anblicken, kommt das fast einem Unterwerfungsgeschehen gleich, jedenfalls einer Verobjektivierung, also ein blickendes Subjekt erblickt ein Objekt und weist ihm darin eine Art Ding-Charakter zu. Er hat deswegen das sozusagen den Blicken ausgesetzt sein als ethische Problematik, als Subjektverlust beschrieben. Und um so etwas geht es hier auch. Der vergleichende Blick zwischen Bild und Frau, Ideal und Kunstschönheit und Naturschönheit und so weiter, errichtet eine Taxonomie, die weder dem Kunstwerk noch der Frau gerecht werden kann, weil er von beidem erwartet, etwas anderes zu sein, als sie ihrer Natur nach sein können. Insofern fordert er wesentlich Unmögliches und nicht nur zufälligerweise unverwirklicht ist. Den Vergleich zwischen realer Traumfrau und erträumter Realfrau überleben beide nicht, aber das Dameopfer setzt den König selbst ins Matt. Denn weil Gillette die Impertinenz empfindet, erkalten ihre Gefühle für Poussin und der vergleichende Blick enthüllt eine Kluft zwischen dem Schönen und dem Guten. Ja? So wenig der Blick, der eine Frau als Kunstwerk beurteilt, ein Liebender ist, so sehr muss umgekehrt der ins Kunstwerk sich verliebende Blick in den Wahnsinn führen. Das hatte Clemens von Alexandria im Sinn, als er den Mythos Pygmalions, also das ist noch in antiken Zeiten, eine Art Umwidmung oder Umformulierung des Pygmalion-Mythos, der nicht so Happy-End-mäßig wie bei Ovid endet, sondern der den Mythos als Eustron, als wütende Leidenschaft, als in den Wahnsinn treibenden Anspruch verurteilt. Kommen wir zurück zu Magritte, ist der Maler auf Magrittes Gemälde, ist Magritte selbst, denn wir dürfen die beiden wahrscheinlich miteinander identifizieren, nun also eine Art Fraenhofer des 20. Jahrhunderts. Immerhin ähnelt er seinem Kollegen aus Balzacs 19. und Fraenhofers 17. Jahrhundert in einigen wesentlichen Punkten. Wie dieser malt er sich seine Frau, gleich diesem will er seine Kunst zum Leben erwecken, gleich diesem versucht er das Unmögliche. Im Unterschied zu ihm jedoch weiß er von vornherein um die Unmöglichkeit seines Tuns, denn sein ernster Blick und der Bildtitel lassen sich so deuten. Das Moderne an ihm ist dieses Wissen um die Negationen und das zum Scheitern Verurteilte seines Unterfangs, auch das Fehlen jeglichen Pathos, das bei seinen Vorgängern so stark wirklich, also in der Novelle geht es mit sehr viel Pathos einher, eben Fraenhofer verfällt dem Wahnsinn, Poussin will sich das Leben nehmen, verzweifelt und so weiter. Also hier ist sozusagen die nüchterne Variante dieses zum Scheitern verurteilten Versuches vor Augen geführt und damit eröffnet Magrittes Perspektive andere Möglichkeiten. Magritte, das ist, glaube ich, ein interessanter Vergleich, hat die Szene für eine Fotografie nachgestellt. Ebenfalls auf den Herbst 1928 zu datieren, zeigt diese Fotografie ihn selbst, rechts im Bild, und seine Frau Georgette. Sie aus Dezenzgründen im Badeanzug, er zwar ohne Jackett, aber immerhin in Krawatte, aber auch mit karierten Pantoffeln, wahrscheinlich so ein kleines selbstironisches Zitat oder so. Monsieur und Madame Magritte, René und seine Frau Georgette in ihrem Esszimmer in Le Perreux-sur-Marne. Unter anderem deswegen, aber natürlich auch wegen der Ähnlichkeit der Personen des Ölbildes mit anderen Darstellungen Georgettes und seiner selbst, ist es wohl statthaft, den Maler auf dem Gemälde mit dem Maler des Gemäldes zu identifizieren und Aussagen Magrits zur weiteren Klärung dieses Pygmalion des 20. Jahrhunderts zu Rate zu ziehen. Er male, Zitat, ohne Optimismus und Pessimismus, allein weil ihm die Malerei ein Medium zur Artikulation seiner Gedanken ist, Zitat Ende. Er wolle aus der Malerei ein Instrument der Vertiefung seiner Kenntnis von der Welt machen. Nochmal ein Zitat. Sie, die Malerei, sei dabei nur ein expédient lamentable, also ein jämmerlicher Notbehelf. Von daher wird klar, warum seine Malweise so schematisch ist und ohne jedes narrative Beiwerk auskommt. Wenn ich eine Idee habe, fixiere ich sie so korrekt wie möglich auf der Leinwand, wie ein Schriftsteller es tun würde. Subjekt, Prädikat, Objekt. Zitat Ende. Aber die Syntax unseres Gemäldes lautet nicht Mann malt Frau, sondern mindestens ein Mann versucht, die Grenze von Kunst und Leben zu überschreiten, um seinen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Ja, wenn wir darauf nochmal zurückkommen. Und dies tut er nun im tadellos sitzenden Anzug. Der Anzug ist zweifellos formgebend. Er ist weder typisch und angemessen für einen Maler bei der Arbeit, noch für die Interieursituation im heimischen Wohnzimmer. In diesem gewählten Aufzug mit Weste und Krawatte würde man vielleicht eher zu einem Rendezvous gehen, als zu Hause an die Arbeit. Auf der Fotografie gibt er sich zwar legerer, sogar vermutlich selbstironisch mit seinen Pantoffeln, aber immerhin trägt er dort auch eine Krawatte. Der also für ein Rendezvous mit seiner idealen Frau angezogene Maler blickt konzentriert auf das augenblickliche Stadium seines Werkes. Und wieder sticht die Negation ins Auge. Es ist kein verzückter oder schwärmerisch in seine Schöpfung verliebter Pygmalion. Und die Frau schaut geistesabwesend und starr vor sich hin. Sie ist keine durch göttliche Wunderkraft beseelte Gestalt. Vielmehr macht sie den Eindruck puppenhafter Unbelebtheit. Würde man einen Maler, der einen Apfel ohne Bildträger in den Raum hineinmalt, erkennen, läge der Vergleich mit Zeuxis näher als mit Pygmalion. Aber es würde immer noch gehen um das Problem der lebensechten Repräsentation durch Kunst. Einer Mimesis, ja, die Wirklichkeit gewissermaßen einholt und überbietet. Das ist immer noch, wenn wir zurück auf das Repräsentationsproblem kommen wollen, der Anspruch oder die Frage, ja, schaffen wir das mit unseren Repräsentationen, Wirklichkeit einzuholen, Wirklichkeit näher zu kommen, Darstellung zu verlebendigen, ja? Oder schaffen wir das nicht? Haben wir eben immer nur die Zeichen, die sozusagen wirklich nur der hohlste, schematischste, leerste, austauschbarste Abglanz des echten Dargestellten sind? Das ist der Anspruch, ja? Also würde der Vergleich mit Zeuxis näher liegen, aber hier geht es zudem noch um das Verhältnis eines Mannes zu einer Frau. Auch die Fotografie trägt einen aus Magrits Sicht offenbar beschreibenden, deskriptiven Titel. Sie heißt L'amour. Man kann es natürlich als eine Eigenart Liebender ansehen, sich malen zu wollen oder sich in Bildvorstellungen voneinander zu verlieben. Aber Bild ist nicht gleich Bild. Die Frauenbilder von Balzacs Figuren sind Projektionen, genauer Gillette und die Leinwand sind Projektionsflächen für Männerfantasien. Fraenhofer bietet eine Leinwand an im Wahn, es sei eine Frau. Tatsächlich ist das Angebetete weder eine Frau noch im Selbstverständnis der Novelle ein absolutes Kunstwerk. Was aber, wenn Projektionen in der Liebe unvermeidlich sind? Magritte traut der Liebe viel zu. Zitat: Alles, was ich von der Hoffnung weiß, die ich in die Liebe setze, ist, dass nur eine Frau ihr Realität zu geben vermag. Ich würde eine Freiheit opfern, die sich der Liebe entgegenstellt. Man kann die Liebe nicht zerstören. Ich glaube an ihren Sieg. Zitat Ende.
Vermutlich deswegen sei er Männer und Frauen offenbar nicht als ganz so verstrickt in psychoanalytische Konflikte an, wie seine surrealistischen Malerkollegen dies taten. Nochmal ein recht drastisches Zitat. Die surrealistische Frau ist eine ebenso dämliche Erfindung wie das Pin-Up-Girl, das sie heute ersetzt. Zitat Ende. Lautet seine deutliche Absage bereits 1929. Wenn es aber statthaft ist, den Titel des Gemäldes über den Umweg über die Fotografie auf die Liebesproblematik zu beziehen, dann besagt er auch, es ist ein Ding der Unmöglichkeit zu lieben, wenn man die Bilder und die Dinge, die Repräsentationen und das Repräsentierte verwechselt. Die Differenz, die Träume von der Wirklichkeit trennt, trennt auch Zeichen und das Bezeichnete, Bilder und Dinge, ja, und das heißt jetzt in einem etwas weiteren Kontext, unser Reden und Sprechen von und über die Dinge und die Dinge selbst, das Repräsentierte. Aber die dargestellte Problematik geht ja noch über jene der Liebe hinaus. Sie verweist, wie ich sagte, auf den Versuch einer Aufhebung der Grenze des Ästhetischen und des Ethischen. Ethisch jetzt im weitesten Sinne von des Guten als auch des Existenziellen steht hinter dem Versuch, Kunst ins Leben zu überführen, ein Ideal existenziell wirklich werden zu lassen oder seine Träume zu verwirklichen. In der Fraenhoferschen Version des Pygmalion-Mythos ist dieser Anspruch ruinös. Ja, alle gehen daran zugrunde. Nun ist das nur eine Variation des Themas und noch dazu eine aus maskuliner Sicht. Und das dürfte nicht hinreichen, um den schwerwiegenden Beweis anzutreten, dass deswegen alle Übergänge des Ästhetischen zum Ethischen scheitern müssten. Fraenhofers Optik auf die Problematik stellt für das Verständnis des ganzen Mythos eine Wahl dar. Magritte trifft auf jeden Fall eine andere Wahl. Karl-Heinz Lüdeking ist ein Berliner Kunsthistoriker, hat die Beziehungen der Malerei Magrittes zum Denken Foucaults untersucht. Foucault, der französische Philosoph, der vor allen Dingen in den 50er, 60er Jahren zu Weltberühmtheit erlangte mit seinen machttheoretischen Untersuchungen, ist aber auch einer der wesentlichen Diagnostiker dessen, was er Krise der Repräsentation nennt. Das ist ein Stichwort, das in verschiedenen Theoriekontexten aufgegriffen worden ist und Sie vielleicht im Rahmen der Reihe schon mal besprochen haben oder in anderen Kontexten auch schon mal kennengelernt haben. Krise der Repräsentation meint, wir haben gewissermaßen das Vertrauen in die Repräsentierbarkeit der Dinge in anderen Medien verloren. Wir glauben nicht mehr an eine Art Übersetzbarkeit des Gemeinden in stellvertretende Zeichensysteme. Ja? Und für diese Krisendiagnose hat Foucault entscheidende Argumente und Begründungen geliefert, beziehungsweise auch eine Art historische Entwicklungslinie versucht aufzuzeigen. Und Magritte hat ein Buch von Foucault im Schaufenster, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, liegen sehen. Dieses Buch, das wir im Deutschen als die Ordnung der Dinge kennen, aber im Französischen heißt das Les Mots et les Choses. Und Magritte nun eben als Französisch sprechend ist auf diesen Titel allein schon sehr angesprungen, weil die Wörter und die Dinge und eben die Frage nach der Repräsentierbarkeit von Dingen durch Wörter und Insprache, ja, ist etwas, das ihn sein Leben lang in der Weise beschäftigt hat. Und er vermutete von daher, dass er da Antworten auf seine Frage fände oder vielleicht von philosophischer Seite ein anderes Licht auf die Frage geworfen würde und hat Foucault daraufhin zwei Briefe geschrieben, die auch veröffentlicht sind, die aber doch von entscheidenden Differenzen der Sicht von dem, was mit Repräsentation überhaupt gemeint sein soll, zeugen. Und diese Differenzen hat Karl-Heinz Lüdeking herausgearbeitet. Lüdeking hat die Beziehungen der Malerei Magritte zum Denken Foucaults untersucht und weist dabei produktive Missverständnisse aber auch entscheidende Differenzen auf beiden Seiten nach. Einig sind sich Magritte und Foucault jedoch in ihrer Rationalitätskritik. Stets betont Magritte, dass es darum gehen müsse, die Dinge selbst zur Darstellung kommen zu lassen. Das heißt, er sucht eine Perspektive, die ohne taxierenden oder urteilenden Blick, also so einen Blick im Sinne Sartres, auszukommen versucht. Er versucht, die Dinge in ihrer Andersartigkeit zur Erscheinung kommen zu lassen und sie aus der Optik anmaßender Herrschaftsinteressen oder Kategorisierungen zu befreien. Seine Malerei ist ein widerständiger Kampf darum, den Dingen zu ihrem Recht zu verhelfen und den Verfügbarkeitsanspruch subversiv zu unterwandern. Insofern ist sein ganzes Oeuvre auch ein Sturm auf die Bastionen zeitgenössischer Rationalität. Magritte geht mit anderen Augen durch die Welt. Er sieht das Merkwürdige an den Dingen und wundert sich über das angeblich Normale. Er hinterfragt das Selbstverständliche und ordnet die Dinge keiner gewohnheitsgemäßigen Taxonomie ein. Differenzen, Fremdes und anderes können auf diese Weise an die Stelle von Identifikation und Identität treten. Magritte ist imstande, auf der Straße, Zitat, eine Frau zu sehen, die in Begleitung ihres Körpers auf die Straßenbahn wartet. Zitat Ende. Also eben, also Differenzen zu sehen, sozusagen gegen den identifizierenden, einordnenden Blick, der nur irgendwie wiedererkennt, ja, die Merkwürdigkeiten darin zu sehen, die unter Umständen darin bestehen, einen Körper zu haben, wenn man einen geistesabwesenden Eindruck macht oder so etwas. Belting berichtet, dass sich von Van Gogh über Cézanne bis Picasso viele Künstler des 20. Jahrhunderts mit Fraenhofers Streben nach dem absoluten Kunstwerk identifizierten. Einer, der sich in diese Reihe einreihen könnte, ist auch Georges Braque, zumindest wenn er schreibt, Zitat, ich möchte das Absolute der Frau, nicht nur ihre äußerliche Erscheinung, enthüllen. Zitat Ende. Zahlreich seien, so Belting, die Versuche, für das Thema einen anderen Schluss zu finden, der vielleicht konsequenterweise darin besteht, mit der Abstraktion ernst zu machen. Wie nämlich Malevichs Schwarzes Quadrat in der Tat das Ergebnis von Übermalungen, von entworfenen und verworfenen Meisterwerken ist. Aber das ist nicht der Weg, den Magritte einschlägt, der weiterhin auf die Zeichen setzt, selbst wenn er weiß, dass sie das Bezeichnete nicht wirklich zu repräsentieren vermögen. Denn Kunst, die leben wird, hört auf, Kunst zu sein. Die Aufhebung der Differenz kommt einer Selbstaufhebung der Kunst gleich. Das sieht auch Fraenhofer, wenn er sagt, ihr sucht ein Bild und steht vor einer Frau, wo ist die Kunst verloren, verschwunden? Der Pygmalion des 21. Jahrhunderts versucht seinen Traum im Cyberspace zu realisieren. Also der Cyberspace ist sicher auch nochmal eine andere Möglichkeit, ja, der Arbeit mit Hybridformen von Vorstellung und Darstellung. Vielleicht eine andere Art der Möglichkeit der Realwerdung des Imaginierten, ja, wenn wir an Avatare denken oder an Netzidentitäten, die man sich geben kann im Chatroom und so. Aber meine Vermutung ist, dass sich die Differenzen, die zwischen dem Repräsentierten und der Repräsentation bestehen, dadurch nur verschieben. Ja, also natürlich kann ich mich in Form eines Avatars oder so als ein ganz anderer generieren und habe andere Möglichkeiten der Hybridisierung auch. Aber ich bin dann eben auch nur das Repräsentierte und ich hole damit die Wirklichkeit nicht ein und ich unterwandere die Differenz dazwischen nicht, denke ich. Ich komme zum Schluss. So wie die Dinge liegen, sind möglicherweise auch die Hybridformen des Cyberspace dem, was Clemens von Alexandria Oistron nannte, gefährdet, einem Fraenhoferschen Wahnsinn anheimzufallen. Die Bilder haben zwar längst laufen gelernt, leben werden sie darum aber nicht annehmen. Wer das annimmt, bleibt hinter den Negationen, die Magrittes Bild darstellt, zurück. Dem antiken Pygmalion hilft noch die Göttin, der romantische verzweifelt, der des 20. Jahrhunderts nähert sich Sisyphos, wenn er absurderweise das Unmögliche versucht. denn er weiß, dass ihm versagt ist, wonach er verlangt. Deshalb schaut er so ernst. Für den Fall, dass die Kunst das Unmögliche aber vielleicht dennoch ermöglicht, ist er wenigstens passend angezogen. Vielen Dank.